Jetzt geht dann gerade die dritte Halbzeit los. Willst du auch noch die erste und die zweite Halbzeit und das live? Nur Bluesport zeigt dir alle Viertelfinalspiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, alle Spiele der Super League und der La Liga sowie viele weitere Top-Ligen. Hol dir jetzt das alles mit dem Bluesport Jahresabo zum Spezialpreis. Statt monatlich 34,90 kosten 6 Monate jetzt nur 19,90 pro Monat.
Der FC Winterthur verliert. Schon wieder. Er hat aus den letzten 10 Spielen gerade mal 1 gewonnen und steht seit über einem halben Jahr auf dem letzten Tabellenplatz. Und trotzdem gibt es mit GC einen Club, bei dem die Panik gerade noch größer ist.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, dass die Jungs das realisieren, um was es geht im Fußball.
Das ist die 337. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Oliver Gut, Dominik Würme und Loris Brasser. Dominik, wenn wir ans Ende der Tabelle gucken, haben wir zwei Clubs, die sich sehr, sehr intensiv und ernsthaft um den direkten Abstieg bewerben. Wenn du jetzt einfach dein Bauchgefühl, wer ist am Ende der Club, der am Ende ganz unten steht?
Ich bleibe bei Winterthur. Klar, es sieht aktuell aus nach GC aus, bei dieser katastrophalen Form, wo man drin ist. Und irgendwie bei Winterthur hat man sich ja schon damit abgefunden, dass man absteigt. Aber trotzdem, ich glaube, irgendwie diese Saison, der Abstiegskampf hat noch einmal eine Wende parat. Und ich glaube, schlussendlich wird Winterthur direkt absteigen.
Aber Loris, ist schon noch verrückt, oder? Winterthur steht seit dem dritten Spieltag da unten. Eigentlich war es schon längst abgehakt und trotzdem, okay, Dominik ist jetzt anderer Meinung, aber es gibt viele, die im Moment die Vermutung haben, okay, so wie GC auftritt, sind die eigentlich Abstiegskandidat Nummer 1.
Es sind ja halt beides Abstiegskandidaten Nummer 1 und 2. Wir reden immer noch davon, dass es nachher in den Barrage geht. Ich glaube, das dürfen die Teams auch nicht vergessen und die Fans und alle drumherum, weil in dieser Form haben es beide Teams sehr schwierig in so einer Barrage, weil von hinten kommt ein Aarau oder ein Thun, ja, wo eigentlich einiges besser... Thun, ja, letztes Jahr.
Thun ist auch relativ weit oben, aber eine Liga weiter.
Ja, und da, ich finde es für beide extrem schwierig. Darum würde ich sagen, also wenn beide so weitermachen, sind am Schluss vom Jahr beide unten.
Das ist auch die richtige Antwort, ja.
Das ist die richtige Antwort. Aber Olli, die Tendenz von GC, jetzt mal abgesehen, wo sie dann am Ende landen, ist schon beängstigend.
Ja, es sieht überhaupt nicht gut aus bei GC, das ist richtig. Wobei eben Winterthur ein bisschen besser aussehen und gleich nicht Punkte bringt es halt auch nicht. Also ich bin dann schon irgendwo beim Dominik, wenn ich sehe, dass es halt 5 Punkte Differenz sind in der Tabelle und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Winterthur einfach beide Direktbegegnungen, die noch sind, gewinnt. Wenn das 2 Unentschieden sind, zum Beispiel, ja, dann passiert dort rein gar nichts, oder? Und wie denn sie sonst die 5 Punkte aufholen wollen, das sehe ich nicht. Zu meinem grossen Leidwesen natürlich, weil es ist klar, wenn ich wählen kann, dann hätte ich lieber Winterthur auf dem Barrageplatz als GC. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und das andere mit der Form, ja, das stimmt, Loris. Gleichzeitig haben wir letzte Saison auch gesehen, wie wenig das kann bedeuten, wo dann GC gegen Aarau, glaub, gespielt hat. Könnte ja wieder sein. Aarau wissen wir da, wenn das Aarau wird sein, tendenziell flattern die Nerven. Nicht weniger als beim Gegner. Natürlich kann es 2 Absteiger geben, aber es ist auch gut möglich, dass sich der dann die Barrage erreicht, rettet, wenn es Winterthur ist, umso mehr vielleicht, weil dann hätten die ja noch etwas Positives gehabt vorher, weil sie ja sich, oder weil sie den 5-Punkte-Rückstand weggemacht hat.
Wobei, bei GC muss sich ja schon sehr, sehr viel verändern, dass sie in die Barrage reingehen können und an letztes Jahr denken und sagen, ja, dann ist es ja schlussendlich relativ problemlos gegen Aro. Also, wenn ich das GC anschaue, sehe ich, glaube ich, so schon 8 Punkte weniger zum gleichen Zeitpunkt wie vor einem Jahr, wo man auch schon gedacht, es steht relativ schitter um das GC, unter dem Thomas Oral. Also muss ich dann schon sagen, dann wäre ich dann als Aarau aktuell sehr zuversichtlich, wenn es der Aarau ist oder Vaduz.
Was man sich bei GC einfach fragt, ist der Trainerwechsel so, wie man ihn gemacht hat und so, wie man die Position besetzt hat, wirklich sinnvoll gewesen, oder? Also vielleicht hätte man müssen den Trainer wechseln, aber mit dem Herr Messner heisst er.
Gernot Messner.
Ja. Reinhold Messner ist mir lieber. Also, ja. Vielleicht sollte man es mit ihm probieren. Ja. Ja, hat sicher noch zwei, drei Lebenstipps parat.
Eben, da muss man dem Dominik schon recht geben. Also ich glaube, so desaströs wie GC jetzt da steht, sind es letztes Jahr bei weitem nicht gewesen. Wir sind auch noch eine Serie gehabt, unentschieden, knappe Niederlagen, viel knappe Niederlagen, wirklich so desaströs auftreten mit 1-5, 0-5, 0-4. Das hat es letztes Jahr in dieser Zeit, sofern ich mich erinnern kann, nicht gegeben. Und also, da sind schon mal ganz andere Ausgangslagen.
Liegt ja vielleicht auch daran, dass sie letzte Saison gar nicht probiert haben zu shooten, oder? Also das ist jetzt ein bisschen mehr der Anspruch gewesen und das scheint sich nicht auszuzahlen. Also letzte Saison ist einfach der Bus parkiert worden und vorne hilft der liebe Gott und das hat dann irgendwie gelangt.
Wir stehen auf jeden Fall jetzt 5 Tage vor der ersten Direktbegegnung und man hat jetzt am Wochenende 0-4 gegen GC verloren und der Ton nach dem Spiel ist dann schon kritischer als in den letzten Wochen
gegen
geworden.
Gegen wer haben sie verloren?
Gegen Sion.
Gegen Sion. Weil ich habe gesagt, sie haben gegen wen verloren?
GC.
Ja gut, in der aktuellen Form wäre GC tatsächlich in der Lage, gegen sich selbst zu verlieren. Aber auf jeden Fall, der Ton ist etwas kritischer geworden als in den letzten Wochen.
Es geht jetzt, stand jetzt nicht mehr darum, dass irgendjemand anders vor dieser Mannschaft steht, sondern es geht jetzt darum, dass die Jungs selber realisieren, dass es in ihrer Verantwortung liegt, dass sie mehr machen müssen, für dass sie die Resultate verändern. Es liegt an den Jungs jetzt und nicht am Trainer.
Das war Sportchef Alain Suter, der einzige war neben Trainer Gernot Messner, der nach dem Spiel noch geredet hat. Und Dominik, ich stelle mir Alain Suter vor, er sitzt so oder steht in seinem Sportchefbüro und hat so ein paar Karten auf dem Schreibtisch liegen gehabt und die Karte Trainer hat er gezogen und man hat so das Gefühl, okay, eine der Karten, die da noch liegt, ist jetzt halt einfach okay, der Trainer kann es nicht sein, jetzt nehme ich die Spieler voll in die Pflicht.
Ja, ich meine, im Winter hat er auch noch Karten gezogen, Spieler, oder? Da hat er ja das Kader relativ durcheinander gewirbelt. Nachdem dass man sich letzte Sommer können fragen konnte, da geht es nicht viel mehr und viel früher so etwas machen, statt einfach auf junge Spieler zu setzen aus dem eigenen Nachwuchs und solche, die von Bayern auf Leihtransfer kommen. Er hat jetzt die Karte gezogen, er hat jetzt die Mannschaft in die Pflicht genommen. Man kann von seinem Auftritt halten, was man will, aber immerhin ist er jetzt endlich mal hergestanden und hat mal die Verantwortung auf sich genommen. Ist mal das gewesen, was er sich ja selber auch als das, was er sich selber sieht. Ich meine, er ist bei GC gestartet und hat sich gerade mal selber als Leuchtturm von diesem Club beschrieben. Und dann hat man ja gestaunt, dass man den Leuchtturm gar nie sieht. Es war nicht mal Nebel gewesen. Also selbst im Sonnenschein hat man den Leuchtturm nie gesehen, weil man ihn überhaupt nicht wahrgenommen hat. Jetzt hat man ihn endlich wahrgenommen. Aber ja, es ist natürlich ein sehr, sehr dünnes Eis, das er da drauf läuft.
Er soll ja schon leuchten, wenn es möglichst dunkel ist. Der Punkt ist jetzt erreicht und er leuchtet. Hat also seinen Job gemacht.
Ja, wenn er jetzt nicht wieder auftreten würde, wenn dann? Oder, aber auch jetzt, wenn er mit seinen Retten auch so seine Phrasen vorne her, die Spieler müssen jetzt das und da kommt er mit seinem Sprichwort beim SRF, du kannst den Esel nur zum Wasser führen, saufen muss er selber. Da bist du so, ja, aber du hast halt den Esel zusammengebastelt, oder? Und das ist, die Kritik hat sich selber dann schon auch ein bisschen gegeben, eben auch nach dem Spiel, eben, dass mit dem Trainer hat jetzt nicht funktioniert, die Karte muss er sich zugestehen. Kann er auch gar nicht anders sagen. Meine, nach diesen zwei fatalen Spielen muss man ja fast sagen, dass der Gerald Scheiblinger einen absolut super Job gemacht hat. Vorher, was natürlich auch nicht stimmt, aber ja, er ist halt auch immer wieder so, er verliert sich in seinen Phrasen und er hat es gleich geschafft, muss man sagen, in dem letzten halben Jahr uns alle ein bisschen zu täuschen. Wir sind doch auch immer da gestanden und denken, doch, das GC mit dem Trainer, mit dem Sportchef, mit dem Konstrukt, das könnte eigentlich besser sein als letztes Jahr. Und jetzt sind sie einfach ganz klar eines Besseren belehrt worden.
Tabellen lügt nicht, sagt man doch so gerne, oder? Also, da sehen wir es jetzt.
Und da bist du weise geworden.
Genau. Manchmal sind die einfachen Weisheiten eben die am besten passen. Also, was mich schon wundert, ich meine, das ist ja irgendwie der Trainerwechsel zum Gernot Messner. Dunkt einem schon, das ist sehenden Auges, was jetzt passiert ist, oder? Also, eben ein Typ, wo nicht irgendwie mit grossem anderen Ansatz kommt, der jetzt auch nicht irgendeine spezielle Ausstrahlung hat, warum das jetzt das hat sollen besser werden, respektive dass man eher das Gefühl hat, es ist jetzt noch schlechter geworden. Das ist überhaupt nicht überraschend. Von dort her, wenn er jetzt die Spieler in Pflicht nimmt, dann ist es ja nichts anderes als Prinzip Hoffnung, die du aus dem Anlässe schwätzt, wenn es um die letzten Match geht. Also ich glaube, viel Rezept ist nicht mehr. Viele Schräubchen sind auch nicht mehr, die man drehen kann. Und jetzt geht es einfach darum, irgendwie nicht gegen Winterthur zu verlieren und dass die 5 Punkte halt reichen und dass es dann reicht in der Relegation, in der Barrage.
Und man widerspricht sich zu einem gewissen Grad auch. Man sagt, der ehemalige Trainer Gerald Scheiblehner war super, Gernot Messner ist auch super, die Spielidee ist super, wir machen alles weiter. Und trotzdem hat man jetzt in dem Spiel auch gesehen, okay, jetzt Defensive, alle nach hinten, deutlich defensiver als auch schon. Also es ist nicht so, dass man bis zum letzten Ende voll überzeugt wäre von der Idee, sondern jetzt dann doch irgendwie korrigiert.
Ja, ich meine, wenn wir Endsaison, vielleicht können wir das ja dann machen, so ein bisschen die grössten kommunikativen Foulleistungen in dieser Saison, wenn wir vielleicht für das auch noch würde Award verleihen. Gut, das ist definitiv schon gesetzt beim Stefan Lichtsteiner für sein Interview in St. Gallen.
Da muss man sich jetzt ins Zeug legen, aber es ist nicht unmöglich.
Das, das gewinnt der Originalitätspreis, hallo.
Aber ich meine, der Alain Sutter mit seiner Kommunikation nicht so rund um den Trainerwechsel ist natürlich in dieser Hitparade auch sehr weit vorne. Er nimmt die Mannschaft in die Pflicht, aber es ist seine Mannschaft und es ist seine Defensive. Also von 4 Verteidigern sind 3 im Winter dazugekommen. Es waren 3 von seinen Transfers, die ja, also himmeltrauriges Bild abgeben. Es ist halt schon schwierig, auch eine Mannschaft zu sein, aber da geht es nicht allein. Ich meine, das gilt für die halbe Liga, eine Mannschaft zu sein, die die ganze Zeit Transferperiode für Transferperiode etwas wechselt. Also von den 11 Spielern, die bei GC Startaufstellung waren, sind gestanden. Sind 8 letzte Saison noch gar nicht da gewesen. Ja, da ist es dann schwierig, eine Mannschaft zu finden. Gerade wenn es nicht Typen sind unbedingt, wo sich vielleicht ja, identifizieren, ist noch eins, oder? Aber wo vielleicht auch wissen, gut, eben, wie eine Aspiens, da gehe ich halt weiter, bin ich an einem anderen Ort. Ja, das Sprungbrett genutzt, das ist eine andere Verbindlichkeit, das ist gar kein Vorwurf hin. Es ist einfach so. Und das alles in so einer Gemengelage mit einem Captain Abrashi, der ja fast nicht mehr spielt. Entweder ist er gesperrt, krank oder hat nicht mehr so eine grosse Rolle. Ja, das ist eine extrem schwierige Aufgabe, da irgendwie noch ein gutes Kollektiv daraus herauszuformen.
Und Loris, irgendwie so zu der Entzauberung in Anführungszeichen von Alain Sutter ist ja auch, man hat in St. Gallen eigentlich immer einen guten Eindruck gehabt, aber da hat er sich natürlich in einem Gefüge bewegt mit Präsident Hüppi, mit dem Trainer Peter Zeidler, auch sicher eine Meinung, die er sehr, sehr gerne vertritt und auch nach außen vertritt. Spieler wie Lukas Görtler, also es war irgendwie so eingebettet und jetzt bei GC hat man das Gefühl, er kann sich so ein bisschen frei bewegen und da sind wahrscheinlich die Ideen, die man in St. Gallen vielleicht gestoppt hat, die werden jetzt in GC irgendwie ausgelebt und das führt so ins Nichts im Moment.
Ja, man kann immer ein bisschen schauen, wie funktioniert das Konstrukt ohne ihn. Und in St. Gallen funktioniert das Konstrukt meines Wissens relativ gut. Und auch ohne ihn. Und mit ihm auch natürlich. Aber eben, es ist auch, worin schaffst du? Eben, dort sind halt die ganzen äußerlichen Umstände, die sind halt einfach gegeben gewesen. Dort ist einfach ein guter Ort, da können sie arbeiten. Es ist ein ruhiger Ort. Ich meine, der Matthias Hüppi, seit seinen bald 10 Jahren, als er dort ist, hat einfach ein Umfeld geschaffen, wo Leute in Ruhe können arbeiten, wo Leute auch denen, wo Zeit gegeben wird, wo wirklich ein Umfeld geschaffen worden ist, wo auch kann, eben, etwas wachsen kann, wo erfolgreich sein kann. Ja, und dort ist halt als Sportchef kann man natürlich sich gut zeigen. Aber bei GC zeigt er halt, eben, kann man sagen, sein wahres Gesicht. Ja, man sieht dann halt auch, was macht so ein Mensch wie er, wenn er dazu befähigt wird, dass er einfach alles umbauen darf. Alles nach seinem Gusto darf zusammenstellen. Da ist immer die Frage, wer schaut eigentlich bei GC mal einen Sutter? Auf ein bisschen über den Rücken oder über die Schulter und wer beurteilt seine Arbeit? Das ist bei mir jetzt gerade die Frage, wer ist das?
Wer ist der Leuchtturm für den Leuchtturm?
Ja, also wie nennt man die Leute? Wie die aber so oben in den Leuchtturm?
Leuchtturmwärter.
Wer ist der Leuchtturmwärter? Also der Gärtner ist ja nicht, oder? Also.
Das ist ja die Frage, wer kritisiert ihn und wer würde auch die Entscheidung treffen, dass der Alain Sutter vielleicht der falsche Mann ist.
Wobei, jetzt müssen wir schon ein bisschen auf die Bremse stehen. Also, das ist der Job von einem Sportchef, den er macht, nicht der von einem Trainer. Bei einem Sportchef sagt man, redet man so von 3-Jahres-Perioden, um seine Arbeit zu beurteilen. Ich meine, der Thomas Schifferli hat da irgendwie 12 Monate lang, wenn es um St. Gallen gegangen ist, erzählt, was das für ein Fehler oder wie wichtig halt der Sutter in St. Gallen war. Und darum sagen die nachher nicht mehr so gut. Jetzt sind sie halt wieder gut. Jetzt sagen wir, es läuft auch ohne Alain Sutter. Was sicher ist, es ist nicht das gleiche Umfeld, das er bei GC hat, als er bei St. Gallen hatte. Er muss vielleicht auch ein bisschen der Alleinherrscher sein, so wie das Konstrukt bei GC ist und so wie die Kompetenzen vorhanden oder eben nicht vorhanden sind. Das kann ich zu wenig beurteilen. Was ich aber ganz klar möchte sagen, ich meine, jetzt ist es noch keine ganze Saison, wo er wirkt. Oder sagen wir, es ist ein Jahr, wo er wirkt. Für das ist es einfach zu früh. Er hat Sachen gemacht, die wir im Winter auch gut gefunden haben, wenn wir Transfer angeschaut haben. Er hat sie an den richtigen Ort eigentlich probiert die Leute zu holen. Das ist bis dahin offensichtlich nicht aufgegangen. Vielleicht schiesst der Michi Frey seine 5 Goal noch, wo am Schluss ganz viel bringt für das GC, das eine schlechte Saison wird oder eine miserable Saison wird haben, das ist klar. Aber jetzt zu sagen, der Alesutter ist der falsche bei GC, ich sage nicht, das ist nicht möglich, dass die Aussage stimmt oder sich wird bewahrheitet, aber es ist einfach zu früh.
Aber man muss ja schon auch noch beachten, eben, was hat er ist ein Jahr da, was hat er alles umgebaut in diesem Jahr? Und das ist schon noch einiges beachtlicher, als wenn ein anderer Sportchef irgendwie zu Thun oder St. Gallen oder wo auch immer hergeht. Ich meine, er baut den Club um. Er hat angefangen, eben, dass er Familienmitglieder im Scouting installiert, extrem viele Leute auch aus St. Gallen mitgebracht hat, dass er einen Club wirklich nach seinem Gusto umbaut. Wir haben auch Erfahrung in Zürich, was das kann passieren kann nach 2 Jahren, 2,5 Jahren, wenn ein Mensch zu viel Macht hat auf einer Sportchefposition. Also ein FCZ wäre wahrscheinlich besser bedient gewesen. Nicht wahrscheinlich, wäre sehr wahrscheinlich besser bedient gewesen, wenn er schon
nach einem Jahr stabiler gewesen wahrscheinlich. Aber wirklich irgendwie, klar, man sieht jetzt die neuen Höhen vom FCZ auch nicht. Die zeichnen sich jetzt auch noch nicht ab. Dass der Alain Sutter ja etwas, was vorher schon im Argen gelegen ist, probiert umzubauen, ist per se nicht so falsch. Dass er dort recht aufs Gas steht, ist nicht so falsch. Fragezeichen eben mit Familienmitgliedern und so gibt es selbstverständlich. Die sportliche Bilanz Stand heute ist schlecht. Bis dahin. Aber dass das das erste Mal vielleicht noch schwieriger wird, wenn man viel umbaut, ist auch nicht abnormal. Ich meine, der FCB hat auch mal viel umgebaut und wäre fast abgestiegen. Also.
Dominik, wenn man aufs Spiel guckt zumindest, dann sieht man, Sion zeigt keine besonders gute Leistung und es reicht eigentlich so, man hat das Gefühl, mal ein paar Minuten so das Tempo anzuziehen und die individuelle Klasse, Kaba Kallmann, Chipperfield, also die dann reinkommen, Botelli schießt dann noch das letzte Tor. Also es reicht eigentlich mit relativ wenig Aufwand, dann trotzdem zu 4 Toren zu kommen.
Und natürlich eigentlich auch ideal, oder? Der Spielverlauf. Ich meine, nachdem, dass man wie geht, irgendwie 2 Wochen dran in der Länderspielpause hat darüber geredet und dran offenbar geschafft hat, der Defensiv, oder? Bekommt man relativ einfach das frühe Gegengoal. Es ist nie gut, so ein früher Gegengoal, aber gegen das ja aktuell unter Didier Tolo ist es definitiv nicht gut. Klar, man kämpft sich dann noch einmal so ein bisschen zurück in die Partie, aber schlussendlich macht man es diesen Wallis so extrem einfach und die werden sich ja definitiv auch gesagt haben, also so dumm wie dann im Cup-Viertelfinal geben wir ein Match gegen GC nicht noch einmal her, oder?
Und gerade, Olli, das erste Gegentor ist irgendwie so Paradebeispiel, es sind, glaube ich, 2 Sion-Angreifer im Strafraum, gegen 7 GC-Verteidiger. Der eine steht komplett alleine, macht das Tor dann nicht, aber Nivo Kasi hat auch nicht wirklich Probleme. Also GC extrem defensiv, viele hinten, aber wirklich relativ unkoordiniert, zumindest in der Situation.
Man hat bei dem Gegengoal das Gefühl, da fehlt es der Mannschaft, inklusive Goalie allenfalls, am absolut letzten Willen, das zu verteidigen. Oder? Also ich weiß gar nicht, wer steht dort beim Nivo Kasi, der
Köhler.
Köhler meine ich, ja, verwechselt den Namen mit dem Hack, der steht beim FCZ. Der Köhler, wo man das Gefühl hat, der könnte auch noch ein bisschen näher dran sein und der vielleicht besser oder sogar den Ball wegmachen, allenfalls, wenn er noch einen halben Schritt schneller wäre. Und das müsste möglich sein. Der Hammel könnte vielleicht 2 Schritte rauskommen und den abfangen. Das sieht nicht gut aus, Hankerum. Eben, 4-0 ist am Schluss deutlich. Ich glaube, bis zum 0-2 hat GC zumindest so ein Spiel gezeigt, was vielleicht einmal könnte Ausgleich passieren. Ich glaube, nach dem 0-2, und das ist der Unterschied zu dem Cup-Match, wo vielleicht einfach wirklich auch Sion geschuldet war, dass das so gekommen ist am Schluss. Nach dem 0-2 ist es, glaube für GC vorbei gewesen, also auch in den Köpfen, oder?
Also ich möchte aber jetzt schon noch etwas sagen zum Alain Sutter, oder? Nachdem, dass du fast ein bisschen frei gesprochen hast. Oder,
ich spreche ihn schon nicht frei.
Du bist sein Anwalt gewesen.
Ja, das
finde ich okay und das respektiere ich auch. Ich meine, Fußball ist auch einfach wirklich ein resultatsabhängiges Business und das kann schnell auf eine oder andere Seite kippen, da bin ich bei dir. Aber für ihn sind es natürlich schon die Woche vor Wahrheit und ich bin mir nicht sicher, ob er als die starke Figur bei GC der Abstieg, ob er würde sie überleben, ist ein starkes Wort, aber ihr wisst, wie ich es meine, ob er seinen Job noch hat, ob er überhaupt noch verkaufbar wäre. Und alles, was man gesagt hat, ich glaube halt schon, das ist meine Meinung, und da behaupte ich, das war immer schon meine Meinung, dass man irgendwie in St. Gallen sein Wirken vielleicht auch ein bisschen zu hoch gehängt, oder? Aber ich respektiere es auch, dass er jetzt den Schritt zu GC gemacht hat. Es passt auch zu ihm, dass er den Schritt nach in allen Konsequenzen geht, dass er alles nach seinem Gusto umbaut, wer ihn erlebt, wer ihn kennt, weiss auch, dass er eine sehr, sehr hohe Meinung von sich selber hat. Also insofern folgt alles, was jetzt bei GC passiert, einer gewissen Logik. Ich habe dann die Wahl von ihm ein Stück weit auch verstehen können, weil er stellt halt etwas dar. Er ist eine Figur. Er ist endlich mal jemand, den man wahrnehmen konnte. Ich bin auch sehr enttäuscht, aber gewesen, wie er seine Rolle lange hat gestaltet, in dem, dass man eben eigentlich nicht wahrgenommen hat, ausser auf der Tribüne, wenn er eingeblendet worden ist. Aber offensiv hat er überhaupt nicht kommuniziert. Und ja, ich muss jetzt sagen, er ist schlussendlich verantwortet das GC. Er ist der oberste verantwortlich im Sport. Er verantwortet das. Und das GC gibt halt aktuell absolut lausigen Eindruck ab. Und insofern steht er absolut korrekt in Kritik.
Eben, das ist absolut richtig. Er hat die Verantwortung und niemand anders. Das ist korrekt. Oder? Nur ein lausiges GC haben wir in der Saison vorher im Prinzip auch gehabt. Und irgendwie sogar die Saison vorher. Jetzt sind die Punkte halt noch weniger. Ist vielleicht auch eine Folge vom Umbau. Ich sage nicht, der macht das richtig. Ich sage einfach, es ist zu früh zu sagen, er ist der Falsche. Aber ja, ob er einen Abstieg dann in diesem Job überlebt, weiss ich auch nicht. Was ich noch lustig finde, er macht dann auch mal so ein bisschen leicht irritierende Sachen. Ich weiss nicht, habt ihr die Sportschau gesehen? Dort ist er in einem Beitrag erschienen. Also echt parallel, während GC einmal mehr ein Muster anlegt, wo man das Gefühl hat, oh, die könnten dann doch noch direkt absteigen. Hat er erzählt, wie er da von Bayern zu Freiburg gewechselt ist, bevor es um den Bayern-Freiburg- oder Freiburg-Bayern-Match gegangen ist. Wo dann auch so denkst, ist das der richtige Zeitpunkt? Klar, strahlt jetzt ein bisschen über Grenzen aus, ja, aber das ist aber nicht da, wo GC braucht.
Du bist jetzt einer von 5 Leuten, wo das aufgefallen ist.
Ich habe es auch gesehen, ich bin der Zweite.
Das sind schon die Hälfte, also alle, die Hälfte von allen Fußball interessiert in dem Fall.
Loris, wenn man so guckt, GC, wenn man neben das Feld guckt, was der große Unterschied ist, zum Beispiel, also vor allem zur Saison, wo man dann abgestiegen ist, da hat man halt noch die Bilder im Kopf von Pyrofackeln, von Spielunterbrüchen, von Spielabbrüchen. Der große Unterschied ist jetzt irgendwie so die Resignation, dass man bei so einem entscheidenden Spiel wie gegen Sion, was eine Woche vor dem Spiel gegen Winterthur ist, dass man einfach vorm Abpfiff schon sagt, die Kurve, hey, es bringt jetzt noch nicht mal, dass wir uns aufregen, komm, wir gehen einfach.
Also ich verstehe das total. Meine GC-Fans leben ja schon seit Jahren, Jahrzehnten davon, dass ihnen Versprechungen gemacht werden, die dann nicht eingehalten werden. Das kommen dann irgendwie neue Eigentümer, die versprechen es und jenes. Es passiert nichts, oder eben, es wird einfach nur fataler, die Tabellensituation. Jetzt wieder, man geht ja mit minimalsten Zielen in die neue Saison rein, weil auf Rang 10 und alle dort haben wir schon gedacht, boah, also mit diesen Zielen sind das wirklich extrem klein. Man muss heute sagen, ja, es ist vielleicht noch wirklich noch das grösste Ziel.
Sehr ambitioniert.
Und dann eben, kommen die Amerikaner, sagen, wir wollen den Club nachhaltig neu aufbauen. Kommt dann alle Sutter, wo du denkst, eben, Leuchtturm, der wird jetzt den Club ein bisschen führen, der wird nach außen treten, der wird etwas verkörpern. Und dann das. Meine, der Club verkörpert halt aktuell einfach gar nichts. Und die Fans gehen einfach wirklich nur noch dorthin, weil sie einfach dem Club, wo sie vor 20, 25, vielleicht schon 40 Jahren lang einfach Fans sind, gehen sie einfach nur dorthin. Aber sie haben ja nichts mehr auf dem Platz, wo ihnen irgendetwas, wo ihnen noch irgendetwas gibt. Es ist ein Trainer, den man nicht kennt. Es ist Spieler, die sich... Ja, ich würde es gleich sagen, sie opfern sich vielleicht schon noch auf. Sie leisten ja, sie sind ja nicht nur noch dort auf dem Feld rumtümpeln. Aber es wird ihnen einfach immer wieder sehr vieles genommen von Saison zu Saison.
Der Match ist unter dem, wie nennt man es bei GC, ist ein Family Corner ist offen gewesen. Also Kinder haben offenbar gratis können sein. Unser Arbeitskollege René Hauri war mit seiner Familie gewesen, 3 Kinder. Die Kinder haben gratis rein können gehen. So kommt eine Zuschauerzahl von 7'000 zustande, wo man muss ja sagen, bei GC mittlerweile, oh, nicht mal so schlecht 7'000. Ich habe so schönen Ostermann. Ich habe ihn noch gestaunt, oder? Aber so kann man es erklären, oder? Und dann geht man so unter gegen einen CEO, oder? Da muss man schon sagen, ja, die Kinder, also jedes Kind von denen, der noch einmal kommt, also da muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut. Eigentlich müsste ja jeder Spieler jetzt sein Liebling jedem Kind heimschicken und wir müssen noch x Liebli und Gutsli und was noch alles machen, x Aktionen, die müssen sich ja jedem einzelnen Kind von denen bedanken und hoffen, dass sie gleich noch einmal kommen.
Oder gehen entschuldigen für das, was nicht Bob
ja, haben. Entschuldigung noch. Zuerst ein Entschuldigung schreiben und dann noch ein Geschenk nachher.
Je nach Alter hast du vielleicht das Glück, dass die Kinder gar nicht recht wissen, wer welcher war und meinen, hey, 4 Goal und meine haben gewonnen und ich gehe dann wieder ins letzte Runde.
Ja, und die Sonne hat geschienen und das Eis war lecker und die Fritten auch. Loris, wenn wir Winterthur damit reinnehmen, wir haben vorhin gesagt, Winterthur eben, die sind immer noch hinten, denn da sind eigentlich monatelang alle davon ausgegangen, die sind Nummer 1 für den allerletzten Platz. Und jetzt auch, man verliert in Lausanne mit 1-2. Aber auch da, man hat eigentlich gute, man hat irgendwie Ansätze, man geht in Führung durch den Elfmeter und dann verliert man trotzdem. Also ich meine, eben Winterthur, da ist auch nicht viel an Positivität, was man eigentlich mitnehmen kann. Sie sind irgendwie näher dran gefühlt als GC, aber so wirklich vom Fleck kommen die auch nicht.
Ja, es ist halt weniger desaströs, wie sie verlieren. Oder sie geben wenigstens noch das Bild ab von einem Club, der noch mithalten kann mit dem Gegner. Das ist ja, glaube ich, einfach primär, an dem werden sie gemessen. Sie werden auch nicht gerade irgendwie eben mit der Tordifferenz von minus 15 in 3 Spielen runter gemacht.
Aber es ist ja minus 14 übrigens, minus 14. Nicht, dass wir übertreiben.
Also es ist eigentlich noch lustig, es ist echt Trauentausch, oder? Vor 2 Monaten war es gerade anders. Genau. Es war ja GC in diesen Matchen, die hat knapp verloren, aber meistens verloren. Und Winterthur hat sich abgeschlachtet. Und jetzt haben sie Trauentausch, aber beide kommen einfach nicht voran.
Und sie werden, also wenn man Winterthur so spielt, meine, sie sind ja gleich nicht fähig dazu, eben genau so ein 1-0 mal irgendwie hinten stabil zu sein, das Spiel irgendwie auch mal mit einer gewissen Souveränität zu gestalten, das schaffen sie nicht. Und darum, meine, wenn wir jetzt das auf das Spiel am Samstag sprechen kommen, das kann man kann sich ja also wie der Super League nichts ausmalen, was da alles kann passieren, aber umso weniger bei dem Spiel. Meine, wenn Winterthur könnte das 3-0 gewinnen, geht sie, könnte das auch wieder irgendwie mit Ach und Krach mit 3-1 runter machen. Es ist unglaublich schwierig, weil einfach beide Clubs so viel auch individuelle Fehler machen. Das ist halt schon auch fatal, wenn die Spieler siehst. Aber bei GC ist halt der Sven Köhler, wo ich mich auch frage. Eigentlich habe ich nach den ersten 2-3 Spielen gedacht, das ist eigentlich ein stabiler Innenverteidiger. Er war Captain in der 2. Bundesliga. Dem ist dort dann auch eine gestandene Figur bei Braunschweig. Dem muss ja eigentlich etwas hergeben als Person, als Mensch, als Charakter in dieser Mannschaft. Und dass der auch so abgezogen wird in der Formkurve, ist schon unfassbar, dass das passiert. Und bei Winterthur hat es halt eben auch die individuellen Spieler, die halt auch einfach eben so ein Spiel mit ihren Fehlern immer wieder mitentscheiden.
Gut, die Formkurve mit Braunschweig war, glaube ich, auch nicht die beste, gewesen, bevor er kam.
Absolut. Aber eben, jetzt ist eigentlich ein 29-jähriger, ich glaube, 29-jähriger gestandener Spieler, dass der sich dann auch so krass präsentiert, das ist schon, für mich schon auch verrückt.
Er hat auch eine Punkteausbeute in diesem Jahr oder in dieser Saison GC Braunschweig kombiniert, wo der ein oder andere Superleague-Trainer stolz drauf wäre.
Olli, wenn wir bei den Trainern sind, da macht sich irgendwie der Unterschied besonders bemerkbar, finde ich. Gernot Messner hat man das Gefühl, der ringt so um alles und schwimmt regelrecht, was man auch nachvollziehen kann, wenn man in so kurzer Zeit von der U21 in die Rolle kommt, in die Situation. Patrick Rahm auf der anderen Seite, also er hat dann nach dem Spiel gesagt, ja, es wird ihn jetzt wirklich nerven und die Emotionen, aber man hat so das Gefühl, also an deiner Stimme hört man es nicht, an deinem Ausdruck sieht man es nicht, also der ruht trotzdem auch in der Situation weiter in sich, was ein Plus für Winterthur sein könnte am Ende.
Ja, es kann, ich glaube nicht, dass es Minus wird sein, oder der Patrick Rahm hat natürlich viel mehr Erfahrung, als es der Gernot Messner hat, ohne dass ich jetzt die Vita von Gernot Messner genau kenne als Trainer, aber von dem gehe ich einfach mal schwer aus. Sicher ist der Patrick Rahmen hat Erfahrung. Der Patrick Rahmen hat vor allem auch viel unterschiedliche Erfahrung gemacht. Als Assistenztrainer beim HSV, aber auch, als er bei Aarau war, wo er glaub, die ersten 6 Matches mit dem Ziel Aufstieg damals, oder zumindest Aufstiegsspiel, verloren hat. Oder sogar 7 Matches, ich weiß nicht mehr. Und dann gleich noch in Parasch gekommen ist, dort ist er dann auch legendär in die Hose, wo man Xamax hochschlägt auswärts und dann aber am Schluss im Elfmeterschießen daheim das nicht packt. Ja, und dann natürlich die Erfahrung auch Basel-Cheftrainer, wo man ihm doch, glaube ich, auch ein bisschen zu leid gelebt hat in dieser Zeit, oder es ihm sehr schwer gemacht hat, wo man im Nachhinein ja weiss, man hätte eigentlich zufrieden sein mit dem, was man da damals bekommen hat. Und ja, dass das Winterthur hilft, glaube ich schon. Das heisst allerdings noch lange nicht, dass das Winterthur reicht, weil der Loris hat in einem völlig recht. Also
in einem hat er dann tatsächlich recht.
Nein, er hätte mehr als in dem recht, aber das dünkt mich ein wesentlicher Punkt. Also jetzt für das Wochenende kannst du eine Münze werfen, oder? Was in diesen 90 Minuten wird passieren. Und wenn das zugunsten von GC ausgeht, dann glaube ich, egal was nachher noch ist, dann ist das entschieden, wenn es um den letzten und um den zweitletzten Platz geht.
Das ist halt speziell an dieser GC-Situation, oder? Aus jetzt gerade die 2 Matches, die kommen. Und nehmen wir an, es ist schon sogar Winterthur. Ja, da bin ich bei dir. Das ist jetzt zumindest die Barrage. Und dann haben sie in Wochen drauf das Cup-Final, oder?
Halbfinale.
Halbfinale, sorry. Und wenn sie den gewinnen, dann sind sie noch ein Match von einem Titel entfernt. Und ich meine, wenn sie einen Titel holen und nicht absteigen, dann war das eine gute Saison gewesen, schlussendlich, oder? Also es ist immer noch die Gratwanderung. Aktuell sieht es extrem schlecht aus, aber es braucht auch nicht enorm viel, dass man sich das GC irgendwie noch vorstellen kann, dass sie da irgendwie noch den Kopf aus der Schlinge rausziehen.
Können wir dann alle Sutter feiern, oder?
Dann würde ich schon widersprechen. Sie könnten den Cup gewinnen und die Saison ist gleich desaströs.
Nein, also, Loris, wenn sie nicht absteigen und den Cup gewinnen, ja. Das ist eine bessere Saison als fast alle von ihren Konkurrenten, weil sie sind dann europäisch dabei, sie haben einen Titel gewonnen, also es ist dann mit die beste Saison. Und sie haben von Anfang an davon geredet, dass ihr Ziel eigentlich der erste Nicht-Abstiegsplatz ist, also sie haben sich schon oben da unten verordnet. Und da muss man widersprechen. Titel wäre eine gute Saison, sofern sie nicht absteigen.
Es ist einfach total zwiespältig dann, oder? Weil es ist bis dahin echt praktisch alles wirklich unterirdisch. Und die Situation sieht unterirdisch aus. Und gleichzeitig hat der Dominik natürlich irgendwie recht. Auch nicht nur gemessen an der Konkurrenz, auch gemessen an GC selber. Wenn du die letzten paar Saison anschauen, wirst ohne Problem das Argument mit dem Cup-Sieg und dem Nicht-Abstieg finden, um zu sagen, es ist die beste Saison seit langem.
Ja, sicher. Aber gleichzeitig wiegen sie sich dann einfach in total falscher Sicherheit. Also meine, dann ist einfach die nächste Saison wird sie auch null besser, weil das einfach Charaktere sind, die sagen, ja super Saison, wir machen genauso weiter, dann holen wir vielleicht irgendwann in 42 Jahren nochmal einen Cup-Sieg, haben dafür aber 47 Abstieg gehabt in dieser Zeit, weil so einfach, du kannst ja nicht so weitermachen mit dem. Die Fans, die sagen, okay, Cup-Sieg, wir feiern das absolut, aber dann fängt die nächste Saison wieder an. Wenn sie wieder ähnlich desaströs anfängt, sind ja die Fans genau wieder so, hey, gebt uns endlich mal etwas Nachhaltiges, das da wächst. Nur ein Cup-Sieg lässt ja noch nichts wachsen. Und um das geht es ja bei dem Team, dass mal endlich irgendetwas da ist, wo man sich ein bisschen, wo die jungen Menschen, die dort in dem Stadion sind, auch mal ein bisschen mitwachsen, ein bisschen mitentwickeln, ein bisschen irgendetwas haben, das eine neue Identität stiftet. Gut, und das ist ein Cup-Sieg vielleicht kurzfristig, aber bei dem geht es. Ich kann gar nicht davon aus, dass es ein nachhaltiger Erfolg wird sein. Und eben, zuerst müsst ihr mal das Lausanne ausschlagen und dann auch nochmal im Finale. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt sehr neu in der Luft, ob das wirklich klappt.
Zum noch schnell etwas zu Winterthur sagen, aber fast ein bisschen kurz kommst du jetzt, oder? Von Luther immer wieder GC und nichts gegen das, ich verstehe das.
Und ich bin schon mit dem Finger beim nächsten Spiel.
Du bist schon lange
mit dem
Finger beim nächsten Spiel, genau. Das, was du sagst wegen Identitätsstiftenden, das ist natürlich das, wo Winterthur nicht fehlt. Oder? Obwohl es dort ist es einfach Business as usual, man kämpft um einen Klassenerhalt. Und darum wäre es auch so schade, wenn der Club in der Challenge League verschwinden würde.
Wobei, fairerweise muss man sagen, der GC jetzt unter dem Alain Sutter in dieser Saison die ersten Schritte in die Richtung gemacht, dass man endlich wieder angefangen hat, Junge einzubauen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob der Schritt schon zu gross war, zu gewagt war, dass man den einen oder anderen langsamer einbauen sollte, den einen oder anderen teurer Routinier schon im Sommer holen sollte. Aber es war der erste Schritt in die Richtung.
Doch gar nicht so schlecht.
Also am nächsten Samstag, den 11. April, spielt Winterthur auf der Schützenwiese um 18 Uhr gegen GC und wir kommen jetzt endlich zum FCB und zu IB.
Ich habe das Gefühl, wir sind am Boden zerstört, als hätten wir irgendwie 5-0 verloren. So fühlt es sich an, weil für mich ist das, eigentlich müssen wir den Sieg heimbringen. Extrem ärgerlich, extrem bitter. Und wir sind die letzten 10 Minuten, finde ich, nicht leistungstechnisch und läuferisch auf dem Niveau gewesen, wo wir sonst sind. Weil sonst hätten wir die Sprints zurück noch gemacht. Und vorne fehlt uns dann vielleicht noch die individuelle nötige Erfahrung, dass wir das auch sauber abspielen kann.
Das war FCB-Verteidiger Dominik Schmid nach dem 3:3 gegen IB und nach einem Spiel, Olli, das Beste unter Stefan Lichtsteiner, würde ich sagen, und die erste Halbzeit Top 3 der ganzen Spiele der Saison. Ich habe nicht alle gesehen, aber das war eine der besten Leistungen, finde ich.
Das kannst du so sagen, ja. Also Top 3 für eine Halbzeit kann man auf die Idee kommen. Man würde wahrscheinlich auch 6 zur Auswahl finden, die dann in die Top 3 einnimmst. Sicher die beste Leistung, nicht nur unter dem Stefan Lichtsteiner, sondern glaube einfach in diesem Kalenderjahr auch. Also das vorher, auch das 4:3 gegen FCZ mag zwar unglaublich spektakulär sein, aber ist für Fußballlehrer glaube nicht die bessere Leistung gewesen. Und was noch lustig ist, aber dass Dominik Schmid dann gerade von einer 0-5-Niederlage gefühlt schwätzt. Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen am Umstand geschuldet. Also so viel besser, dass der FCB den Match muss gewinnen, ist nicht gewesen als IB. als es, wie ich finde, medioker, bestenfalls okay IB. Aber er hat natürlich sich vielleicht auch ein bisschen an den eigenen Leistungen, die dem Match vorangegangen sind, gemessen. Und da muss man schon sagen, da haben sie deutlich mehr Energie, aber auch deutlich mehr Stringenz auf den Platz gebracht als in all diesen Matchen vorher. Vielleicht kommt er deshalb zum Schluss, den Match muss quasi gewinnen. Neben dem Spielverlauf natürlich, das 3-3 fällt bekanntlich kurz vor Schluss.
Dominik, bist du mit medioker und okay für IB einverstanden?
Wenn es ein IB ist, wo jede Saison den Anspruch kilometerweit hinterher nachheichelt, ja, das stimmt. Ich glaube, es war insofern eine der besseren Auswärtsleistungen von IB in der letzten Zeit. Das braucht es auch nicht, um das zu toppen. Es ist natürlich auch ein IB, wo die Führung leicht gegen Spielverlauf, würde ich es nennen, relativ leichtfertig hergeht, wobei das Goal vom Shaqiri ist natürlich auch grossartig. Es ist ein IB, wo zurückkommt und dann eigentlich das 3-2 wieder fast mit einer Slapstick-Einlage einmal mehr in Defensive verschuldet. Also insofern sehe ich den Punkt, aber ich glaube, schlussendlich ist es ein relativ gerechtes 3-3 gewesen.
Und Olli, was man in den letzten Spielen nicht gesehen hat, der FCB auch physisch dagegen gehalten. Es gab mal auch Spiele in der Saison, wo man das Gefühl hat, okay, IB ist vielleicht nicht spielerisch, aber definitiv körperlich überlegen. Und da war es ein sehr intensives Spiel von beiden Teams.
Vor allem in der ersten Halbzeit ist dort in puncto Physis, in puncto Biss der FCB, also im Biss würde ich sogar sagen, besser gewesen als IB physisch, so dass man sich auf Augenhöhe bewegt. Obwohl man wahrscheinlich weniger Kilo auf die Waage bringt als Startelf, wenn jetzt beide wiegen. Aber es ist auch so, dass nach der Pause das nicht der Fall war. Also es ist sicher nebst den letzten 10 Minuten die schwächste Phase vom FCB, wo er dann letztlich 2-2 wieder auf ärgerliche Art, wobei es ja 4 von 6 Goal ärgerlich mindestens bekommt. Und dort hat man dann zwar nicht das Gefühl, IB ist irgendwie die Wucht, wo man sonst oder wo man sich daran erinnern kann, noch, aber schon. Der FCB lässt sich dort sehr passiv hinten niedrücken.
Oder der Stefan Lichtsteiner ist ja auch in der Medienkonferenz nach dem Match ist er auf das Sprechen gekommen, auf die Schlussphase. Er hat irgendwie bemängelt, oder, dass seine Spieler den Ball zu wenig halten konnten, dass man nicht eben das Spiel können beruhigen konnte. Und da muss ich mir aber schon sagen, welchen Anteil trägt er an diesem Umstand, oder? Er nimmt den Shaqiri raus, überragenden Shaqiri. Es ist jetzt nicht so, dass der Shaqiri in den letzten Wochen nur englische Woche bestritten hat. Er kommt aus einer Länderspielpause und vorher aus einer Phase, in der er relativ wenig hat gespielt hat. Den hat er rausgenommen. Der Benny Traore, aktuell der überragendste Spieler beim FC Basel, in ihrer Grossform, in ihrer WM-Form. Der will ja wirklich noch an die WM mit der Elfenbeinküste. Den nimmt er raus. Also er muss sich schon selber auch an die Nase nehmen.
Ja, und er nimmt auch den Albion Ayeti raus, der jetzt zwar nicht einen Riesenmatch macht, wo aber wieder mal oder als eins von den wenigen Mal in den letzten Monaten zeigt, wenn es immer ein bisschen läuft, auch wenn er dann das Goal immer noch nicht trifft, er hat gerade früh eine sehr gute Chance zum 1-0 schiessen, aber er hebt dann schon relativ viel Ball und leitet relativ viel ab und das macht er im Moment mit seiner Erfahrung einfach auch noch besser als der Giacomo Colotto, der dann hinkommt für ihn.
Loris, das zweite Tor von Xherdan Shaqiri. Kriegt den Ball von Benny Traoré und macht ihn nicht normal, weil es geht ja offenbar nicht und man kann ja immer noch den linken nehmen, egal wie weit links man vom Tor steht, schön mit dem Außenriss. Das hat sich dann schon gelohnt, allein dafür, also der Treffer. Kann er sich auch in die Galerie hängen, die er wahrscheinlich irgendwo in seiner Wohnung hat oder bei den Eltern.
Ja, hat er ja nach dem Spiel so schmunzelnd auch noch gesagt, mit so einer Gegenfrage, ob es schon noch cool gewesen oder es schon schön gewesen.
Nee, das Beste ist, er hat sich nach dem Spiel so noch schnell im Halbzeitinterview in dem kurzen gemacht.
Also, ja, es ist Weltklasse. Meine, der linke Fuß ist halt schon extrem stark und es freut mich für ihn persönlich, dass er irgendwie, hat jetzt in dem Spiel gewirkt, als wäre er wieder ein bisschen zurück in dem Konstrukt auch unter dem Lichtsteiner. Lichtsteiner ist immer die Frage, es schwebt ein bisschen in der Luft, wie ist die zwischenmenschliche Beziehung Shaqiri-Lichtsteiner. Du hast das Interview gemacht mit Shaqiri letzte Woche, Oli. Ich habe das gelesen und bin so gewesen, ich glaube, ganz fein sind die beiden schon nicht gerade miteinander. Eben, man spricht halt auch dem Trainer, muss halt noch ein bisschen lernen. Also irgendwie solche Erfahrungen mit den Medien gehören zum Entwicklungsprozess, zum Trainer. Er redet wie ein Sportchef über den eigenen Trainer, oder?
Ich habe mir zwei Sätze rausgeschrieben, die besonders schön sind. Der erste ist, wenn ich auf dem Flügel an der Linie bleiben soll, dann mache ich das, aber dann dauert es eben länger, bis ich den Ball bekomme und etwas kreieren kann. Und der zweite sehr, sehr schöne Satz ist, mit einem Trainer an der Seitenlinie, der selbst sehr aktiv ist, darf ich auf dem Platz auch mal etwas ruhiger sein. Olli, wenn man das so sieht und wenn man ihn dann reden hört, also wie schätzt es ein, Beziehung zwischen den beiden?
Also ganz sicher nicht unproblematisch. Also der Cerdan Shaqiri sieht der Stefan Lichtsteiner, vielleicht auch aufgrund von der gemeinsamen Vergangenheit, die ja viel länger ist in der Nationalmannschaft als zum Beispiel mit dem Ludovic Magna. Die haben sich, glaube ich, kurz gekreuzt, oder? Sie haben, glaube ich, über 10 Jahre zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Auf der gleichen Seite, das weiss man, wer dort wem gesagt hat, er soll mal zurücklaufen. Das war der Captain und der hat dort nicht Cerdan Shaqiri geheissen. Ja, ich glaube, der Cerdan Shaqiri war recht wohl mit dem Ludovic Magna.
Also das kommt ja extrem
durch. Ja.
Und das Wohlfühlklima hat jetzt der Stefan Lichtsteiner, glaube ich, für den Cerdan Shaqiri, um es so zu formulieren, noch nicht kreiert.
Wird er auch nicht schaffen, so wie man den Stefan Lichtsteiner kennt?
Nein, es ist eigentlich relativ einfach, aber dann musst du überzeugt sein von dem Weg als Trainer. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber wenn, dann stellst du ihn auf den Zehner. Das kommt zum Ausdruck bei dem Satz, den du gesagt hast, wegen der Seitenlinie.
Und nicht dahin, wo man halt etwas warten
und,
muss.
Und hast Spieler rundherum, die irgendwie mit den Ideen von Shaqiri etwas anfangen können. Dann weiss man, da kommt nicht jeder Pass immer an, aber ab und zu kommt er halt und dann wird es gefährlich. Und wenn sie so in Zukunft willst gehen, dann glaube ich, kannst du schon gut haben mit dem Cerdan Shaqiri. Du musst halt auch überzeugt sein, dass es erfolgreich ist, respektive es muss dann letztlich auch erfolgreich sein. Oder?
Aber Oli, du musst uns schon noch den Blick in die Kulissen gewähren, weil das Interview ist ja dann schon fast staatsmännischer übergekommen als vom einen oder anderen Bundesrat, den wir hier in der Schweiz haben. Also, wie viel war Cerdan Shaqiri und wie viel ist vielleicht die Medienstelle, die noch den einen oder anderen Satz im Nachhinein hat reingeschoben?
Also, es ist wenig Medienstelle reingeschoben, aber es sind natürlich einige Sätze, die nicht drin geblieben sind. Also er schwätzt dann schon auch noch ein bisschen mehr über Stefan Lichtsteiner, als nur im Interview abbildet. Also so viel kann ich glaube preisgeben. Und was für mich eben das Bemerkenswerte, der Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, ist der gar nicht stattfindet. Also weder im gedruckten oder im elektronischen Interview noch auf Band, also wo er gar nicht sagt, weil die Frage ist ja...
Sind das nicht generell immer die Interessantesten, die nicht gesagt werden? Nein,
was eben entscheidend ist, man schwätzt über Stefan Lichtsteiner am Schluss irgendwie eine Viertelstunde und man fragt unter anderem explizit, wie findest du ihn? Und man bekommt eigentlich keine Antwort darauf, was er sagt nicht, ich finde ihn eigentlich noch gut, ich finde ihn eigentlich nicht so gut, ich finde... Er sagt gar nicht, ich finde. Er sagt dann einfach, er muss noch viel lernen. Oder? Einfach jetzt gesagt, man kann es ja nachlesen, wie es dann effektiv wiedergegeben worden ist. Es ist schon sehr nahe an dem, was er gesagt hat, absolut. Aber es sind Sachen natürlich auch nicht drin. Und eben, man muss manchmal zwischen den Zielen lesen, wenn man zum Beispiel die Frage sieht, ja, wie findest du ihn? Und er beantwortet sie nicht. Also er sagt, das Einzige, was er gut sagt, über ihn ist ja, dass er quasi Gas gibt. Das fände er gut, oder?
Das ist auch eben sehr, sehr uni... Also,
ja. Es kommt ihm nicht über die Lippen, also, dass das ein guter Trainer ist.
Sehr universale, genau. Er gibt Gas, bin ich so, wow, wunderbar. Das
nein, also, Gas geben in Fußballsprache ist ja wie er war bemüht in jedem Arbeitszeugnis.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich sage, lest euch das Interview von Cerdan Shaqiri durch für all die Sachen, die er nicht gesagt hat. Wir packen euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Und Olli, das Gas geben hat Stefan Lichtsteiner sich dann vielleicht auch nochmal persönlich genommen und hat gesagt, komm, 11 Spiele für den FCB. Ich hole mir doch die 4. gelbe Karte schon ab in den 11 Spielen und jetzt ist er damit im nächsten Spiel gesperrt. Aber das in der Dauer, in der Kürze, es ist irgendwie logisch, wenn man ihn an der Seitenlinie erlebt, aber es ist schon auch beachtlich.
Es ist beachtlich, ja. Wie du sagst, es ist logisch. Also wenn der Ludovic Magna impulsiv war an der Seitenlinie, dann fehlt mir das Wort für den Stefan Lichtsteiner. Da ist einfach nochmal mehr. Und beim Ludo Magna war das ja schon Thema gewesen. Also immer schon und auch erst recht, als er auf Basel gekommen ist. Ich weiss nicht, bei wie vielen Gälen der stehen geblieben ist. Es hat nicht gelangt, zum gesperrt werden. Neumann hat seine Logik. Ich gehe auch davon aus, dass die Kadenz mit zunehmender Erfahrung, wenn man ihn dann noch so und so und so viele Matches als FCB-Trainer sieht, also in der nächsten Saison könnt ihr mal davon ausgehen, dass er sie anfängt, dass die Kadenz schon wird nachlassen.
Dominik Gerardo Seoane ist ein bisschen weg von einer Gelbsperre. Aber selbst der hat es dann auch noch geschafft, in dem Spiel sich zumindest so zu benehmen, dass er eine gelbe Karte kassiert hat jetzt mal.
Ja, und ich meine, 4 in 11 Spielen beim Liechtensteiner ist viel. Aber ob wir über die müssen reden, in diesem Match gegen Ibe, Samstagabend, viel Zuschauer, wirklich ein heisses Spiel, harte Zweikämpfe, viel strittige Szenen, ein Schiedsrichter, Fähnrich, wo man muss sagen, wo man vielleicht hier und da die Linie ein bisschen hat können vermissen. Also insofern kann ich das so verstehen, dass man sich da Aussenseitenlinie aufregt und das eben auch sogar mal eine Seane gelbe holt.
Mit dem Punkt ist der FCB definitiv zufrieden. IB hat es eher gebraucht, wenn man auf die Europaplätze guckt. Und trotzdem muss man dann sagen, eben wenn so spät das dritte Tor fällt, wenn man aus wenig Chancen dann die 3 Tore schießt in Basel, muss man trotzdem irgendwie zufrieden sein, zumindest mit dem Auftritt.
Wenn sie verlieren, sind sie weg. Oder? Und der ist eigentlich auch noch das letzte, kleinste Saisonziel verpasst. Also haben sie es jetzt noch einmal aufgeschoben. Die Art und Weise von diesem Spielverlauf wird ihnen vielleicht sogar ein bisschen Mut geben. Aber ja, es wird für sie ein sehr, sehr weiter Weg, wenn sie noch in Europa kommen.
Aber müssen wir nicht noch schnell bleiben? Auch mal noch kurz über die Stürmer. Also der Bedia ist wirklich ist der Shaqiri von IB aktuell. Also,
was? Also, wieso hat der gespielt?
Eben, ja, weder gespielt, noch getroffen, noch
Nein, aber was ist da los? Ich meine, der Seoane sagt nach dem Spiel, irgendwie, für Personen, die keinen Einblick haben ins Training, ist das nicht immer nachvollziehbar. Eben, ich habe keinen Einblick ins Training, aber das ist für mich wirklich die Frage. Meine, Sende, der Acker, klar, aber meine, dort, wo ich IB gegen Lugano war, Bedia hat dort angefangen, das erste Mal irgendwie seit 5 oder 6 Spielen. Er hat auch geackert und hat die Bälle in der Mittellinie geholt. Hat für mich eigentlich einen sehr guten Match gemacht, weil er geht wirklich zurück in die Mittellinie, tut sich auch wirklich in die Spielentwicklung involvieren, was ich eigentlich von Mesende nicht so wahrnehme. Mesende ist eigentlich viel mehr in einer Stoßstürmerposition. Und da frage ich mich schon, ist das irgendwie, was ist da los? Ist das ein Experiment zur Unzeit? Man ein Bedia könnte man genau in solchen Momenten relativ gut brauchen. Aber und was ist eigentlich sein Stand in dieser Mannschaft?
Der Essende ist natürlich viel mehr der Prellbock vorhin. Oder? Und dass das mehr als Lösung ist, auswärts in einem Match bei Basel, das kann ich auf ein Stück weit noch nachvollziehen. Es ist halt einfach ein Problem, solange das der Essende nicht trifft. Ich sehe etwas in ihm. Er hat wirklich fußballerisch, führt er überhaupt nicht eine feine Klinge. Aber es muss man auch nicht unbedingt, um in Super League viel Gold zu erzielen. Aber ja, dann muss man auch anfangen, oder? Und wenn halt dann noch einer auf der Bank lässt, der aktuell noch Torschützenliste anführt, dann ist das logischerweise ein Gesprächsthema. Ich hätte wirklich nichts gehört, dass da irgendetwas ist vorgefallen. Es ist halt einfach so, dass man den Essend als der Stürmer hat geholt, dass man ihn ganz klar als Nummer 1 sieht. Ich glaube, tendenziell geht es auch mittlerweile in Richtung beim Bedia, dass man ihn nicht wird verpflichten fix. Man hat ja die Kaufoption im Sommer. Anders kann ich das Umgehen mit ihm nicht interpretieren. Wir haben Mathieu Beda, der Transferchef, letzte Woche darauf angesprochen. Er wollte nichts sagen. Er hat auch ganz allgemein nicht so viel sagen. Es ist klar, es ist ein Thema, das dreht. Aber ich glaube wirklich nicht, dass man einem Bedia etwas kann vorwerfen oder? Bei Blue heisst es auch noch so, er ist einmal noch auf dem Stadionbildschirm eingeblendet worden, wo er sich draussen warm macht, wie er da ein bisschen tanzt beim Stamm von 2-3. Es ist offenbar zu den Fangsängen von den IB-Anhängern. Also, und ja, und dann hat er halt weitergemacht. Also, man kann da natürlich ganz viel interpretieren. Aber ich glaube, es war halt einfach so, dass sie der eine, gerade der Seoane, für den besten Stürmer halten, für den Stürmer, den ich mehr kann bringen. Und man muss ja sagen, mit seinen Einwechslungen. Also, wie ich ihn uns gebracht habe, ist ein Eigengoal von Danilio beteiligt. Der Golle schießt er noch den späten Ausgleich, den er noch hat gebracht. Sie schießen 3 Goal in Basel. Das könnte ja mal länger zum Gewinnen.
Aber dass jetzt der Bedia einfach praktisch nicht mehr zum Einsatz kommt, das ist schon verrückt, oder? Also, dass er so einen Match gar nicht bringt. Ich meine, da musst du, glaube ich, nicht mehr
Beda fragen.
Beda, ja, jetzt bin ich wieder bei Bedia gewesen. Beda, die heissen wirklich fast gleich, ob der übernommen wird. Also, den SN, den haben sie ja definitiv. Und dann stellt sich die Frage, glaube ich, nicht. Es ist mehr so die Frage, ist mit dem Seoane wieder eine Medienüberzeugung von gross, klein, massig und wuselig nebendran? Ist das noch ein Gedanke, der hinter dem Transfer und allem steht, wo der Bedia wie das ist ja ein bisschen weder das eine noch das andere so richtig und vielleicht auch nicht so dort reinpasst, oder?
Ja, und es ist halt einfach auch ein Ausdruck von dieser Pflasterli-Politik bei IB, oder? Eben, wenn man jetzt den BD auch nicht holen würde, hat man ihn für 1,5 Jahre hier gehabt, wo man muss sagen, ist für einen Club wie IB jetzt nicht so zufriedenstellend, dass man so ältere Spieler in der Reihe hat, die man dann schlussendlich gleich nicht verpflichtet. In dieser Wintertransferperiode von einem Jahr hat man Cavelasson geholt, der überhaupt keine Rolle spielt, mittlerweile mehr unter dem Seoane. Oder auch da gibt es den End oder anderen Fall. Das lässt halt die Transferpolitik halt doch ein bisschen wie Pflasterli-Politik wirken. Ja, Sachen, man reagiert auf etwas, es wirkt vielleicht ganz kurz, es stoppt das Blut, aber langfristig ist da irgendwie kein Nutzen dahinter und das ist ja schlussendlich die grosse Geschichte bei ihm, alles drüber. Also die Mannschaft, wie ist die Mannschaft zusammengestellt? Haben wir da noch die richtigen Leute am Werk, die die Mannschaft zusammenstellen.
Wir reden sicher in den nächsten Wochen noch vertieft darüber, wie es dann für IB überhaupt weitergeht. Aber Dominik, kannst du ganz kurz sagen, wenn jetzt das eintrifft, dass man nicht auf die ersten 3, 4 Plätze kommt, wenn man Europa komplett verpasst, bedeutet das einen großen Bruch? Oder kann man bei IB sagen, die haben so viele Reserven, die haben so viel irgendwo rumliegen, die haben immer noch den Namen, es verändert gar nicht so viel, außer halt die Einnahmen und das Schaufenster für eine Saison?
Also finanziell werden sie es problemlos können verkraften. Alle anderen Auswirkungen sind natürlich unangenehm. Also ich denke da jetzt an Alvis Sanchez, der sowieso wird wollen wechseln, aber wenn sie nicht werden europäisch sein, dann wird sein Wechselwunsch noch ein bisschen drängender sein. Jeder von diesen Spielen, der bei IB ist, aktuell, ist eigentlich da, um sich auch europäisch zu präsentieren. Wobei, eben beim einen oder anderen kannst du dir ja auch die Frage stellen, warum eigentlich? Also vielleicht müssen sie seine eigenen Ziele bei diesen Leistungen ein bisschen runterschrauben. Du hast ein Argument weniger bei Spielerverhandlungen. Wir sind uns einig, die Mannschaft braucht wieder einen Umbruch. Also es wird nicht einfach, wenn man nicht europäisch dabei ist.
Ja, und eigentlich hast du als IB oder auch jetzt wieder als FCB eine Kaderplanung und eine Kadergrösse. Also auch wenn es ums Leistungsgefälle oder um die Leistungsdichte geht, wo dafür die Mehrfachbelastung ausgerichtet ist. Oder? Wenn das Kader, wo IB in Sommer nimmt, wird so ein Riesenkader sein. Korrigiere mich da, wenn es anders ist. Und mit dem in eine Saison gehen, wo neben der Meisterschaft nur den Gap hast, also da müsstest du dann schon ein bisschen schauen, ob du nicht noch schernen kannst und das einen oder anderen abhauen.
Du hast Stand jetzt schon 30 Spieler unter Vertrag für die nächste Saison. Auslaufende Verträge eigentlich nur die 3 Ersatzgoalis. Und dann hast du einfach noch den Bedia, der eine Kaufoption hat. Du hast einen Pech, der eine Kaufoption hat, wo ich finde, bei dem vergisst man, bis das erst 19 ist. Also die würde ich jetzt eher ziehen. Und du hast einen Valerie. Dort haben sie besser gesagt keine Kaufoption, aber sie überlegen sich, wollen zu verpflichten. Also ja, du hast viel Spieler unter Vertrag, aber sehr wenig Spielraum.
Und vor allem auch viele Spieler mit dem Anspruch, eine Rolle zu spielen. Oder? Nicht einfach, ich komme jetzt mal aus dem Nachwuchs und schaue mal, ob ich auch eine Minute bekomme.
Wir gehen ein Spiel weiter und kommen zum FCZ.
Ja, glaub, wir hatten in ganz der zweiten Halbzeit zu wenig Teufel. Die Stürmer waren nicht mehr wirklich in der höchsten Linie. Immer den Gegner stretchen, immer wieder probieren, St. Gallen lang zu machen. Das haben wir in der ersten Halbzeit deutlich besser gemacht. Darum haben wir 2 neue Stürme reingebracht. Ja, die sich dann aber nicht durchsetzen konnten. Und das ist frustrierend, weil ich denke, in den letzten 10 Minuten gibt es 4, 5 Aktionen, die im Ansatz sehr gefährlich könnten sein. Und jedes Mal haben wir das Duell verloren. Und das müssen wir uns nachreden, das ist zu wenig Power von der Ball.
Das war FCZ-Trainer Dennis Hediger nach dem 1:2 beim FC St. Gallen. Und Loris, den Gegner stretchen, habe ich so in der Form auch noch nicht gehört.
Ja, man lernt immer dazu, gell?
Das ist doch das, was sie am Schluss zusammen machen, in den letzten Minuten. Wenn der eine die Krampf hat, oder? Und dann der Mitspieler oder der Gegenspieler hilft.
Ja, es ist, auch ich lerne immer dazu, wenn ich am Dennis Hediger zuhöre. Es sind halt die Anglizismen im Fußball, die oftmals stattfinden.
Und ich glaube, Dennis Hediger merkt selbst, dass er nach den Spielen so oft das Gleiche erzählt und auch erzählen muss, weil alles andere, was er gesagt hat, haben wir schon die Woche davor und die Woche davor und die Woche davor gehört. Dass ich dachte, was kann ich irgendwie noch reinwerfen, was ich noch nicht gesagt habe? Und dann ist er beim Gegner stretchen.
Ja, es stimmt halt eben, gegen den Auseinanderziehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was er will sagen. Ja, es stimmt halt auch. Man beim FCZ, wenn wir da über Kader reden, 30 Leute, IB, FCB, ja, der FCZ hat halt einfach ein Kader, wo, wenn du Leute reinbringst, meistens das Spiel nicht besser wird. Also vorher, ich meine, bei St. Gallen, die bringen den Alessandro Vogt rein, und der, der nach seiner Verletzungspause endlich wieder spielen kann, der kommt, trifft, ist vorne einfach halt der Alessandro Vogt, Wucht, wuselig, ja. Der ist überall omnipräsent vor dem Goal. Ich meine, du merkst richtig, Verteidiger sind gerade ein bisschen nervös, wenn der reinkommt.
Als wird er 10 Jahre in der Super League, dann kommt er halt und macht Alessandro Vogt.
Ja, ja, absolut. Also das habe ich gestern wirklich beeindruckend gefunden. Also der Vogt-Effekt. Also das hast du wirklich gemerkt. Es ist eine andere Qualität. Auf dem Platz wäre ich vor der Besio bemüht, aber völlig harmlos. Der Ball, den ich eigentlich gerne habe, das ist kein Mittelstürmer. Der muss auf den Flügel. Der ist auch die pure Harmlosigkeit. Oder? Und dann kommt der Vogt, der jeden Lauf macht, die Teufel, der diese Verdrängung hat, diese Wucht und eben auch das Go macht. Also das habe ich wirklich beeindruckend gefunden, der Vogt-Effekt.
Also eben, ich glaube, es ist weniger, dass der Vogt jetzt einfach nur ein tolles Match gemacht hat. Also natürlich hat es gewisse gehabt. Sonst hat er nicht die Anzahl Goal, ich glaube 15 jetzt auch, wenn es mir recht ist, geschossen. Aber es ist die physische Erscheinung. Also es hat, ich glaube, ich habe auf SRF eine Zusammenfassung geschaut und dort hat das Bild ja dazu. Und ich weiß nicht, wo das Bild noch sonst überall war. Ich bin verschrocken. Also das Bild müssen wir dreimal anschauen, was der für Oberschenkel hat. Auch was für ein Arsch, auf Deutsch gesagt. Also, der schiebt dann aber die meisten Verteidiger auf die Seite.
Du hast jetzt gerade mit was für ein Arsch die körperliche Eigenschaft gemeint und nicht Alessandro Vogt als was für ein Arsch.
Was einfach er dort einfach in dem Rumpfbereich, sage ich, an Wucht allein. Also, das Foto ist wirklich etwas, wo man sich eine Minute lang einziehen kann.
Und der FCZ bringt den Perea und den Emanuel im Sturm. Das ist halt auch ein Effekt, aber es ist nicht der, den du willst. Es ist halt wirklich, es kommt nicht da sein. Der hat schon bemängelt, der Dennis Hediger nach dem Spiel. Eben auch der Impact dann auch von Miguel Reichmuth, der eigentlich im Spiel die Mitte eingesetzt hat für den Berisha, wo er eigentlich als Spielgestalter hat wollen, für eigentlich Offensivaktionen. Er gestaltet das Spiel, aber steht halt am Ursprung vom 1-2.
Und das war schon neue Töne gewesen, oder? Vom Dennis Hediger, hat man gedacht. Bis jetzt hat er ja immer so ein bisschen hat man den Verdacht gehabt, oder nicht nur den Verdacht. Also es war offensichtlich gewesen, dass er die Leistungen zum Teil schön redet. Aber gestern hat mich schon gedacht, hat er seine Ersatzspieler jetzt in der Form in Pflicht genommen, die man von ihm bis jetzt nicht gehört.
Das sind allgemein neue Töne oder neuere Töne. Er ist nach außen gewisse Radikalität ist dazugekommen, wo einfach eben auch die Mentalität oder die Einsatzbereitschaft oder wie er nennt es, der Impact, den sie halt haben auf dem Feld, den er anspricht. Man hat jetzt auch zum zweiten Mal einen Bledian Krasnici und einen Matthias Feuilleton einfach nicht aufgeboten. Nach Thun und jetzt auch wieder in St. Gallen. Das sind halt auch die Spieler, die und jetzt auch in Livano Comenencia, die er nicht aufgebaut hat nach der Nationalmannschaftspause. Und es wird immer betont, die Spieler, die nicht im Aufgebot sind, sind nicht krank, sind nicht verletzt, sind halt einfach nicht im Aufgebot. Und das ist halt schon die neue Devise beim FCZ. Es ist halt wirklich, es soll das Leistungsprinzip gelten für alle. Und er spricht es halt auch an, man, jetzt fängt die Kaderplanung für nächstes Jahr an. Das ist für ihn, April ist für ihn die Kaderplanungs- Monat, weil Ende April, Anfang Mai wird das für nächstes Jahr zusammengesetzt und jetzt müssen sich einfach die Spieler beweisen und die sich nicht beweisen, sind einfach nicht im Aufgebot. Finde ich eine stringente Linie, wird wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen für Überraschungen sorgen, eben weil einzelne gestandene Spieler bis in den letzten 2-3 Jahren beim FCZ vielleicht in der nächsten Saison nicht mehr werden dabei sein.
Ja, und es ist ja schon auch die Aussage, nicht ich bin schuld. Also ich bringe halt das von der Bank, was ich habe. Wenn ihr im Sommer, wo wir uns auch noch im Winter mal zusammengewürfelt, zusammengestellt haben. Und das gibt nicht mehr her. Weil, ich meine, irgendwie spielt er ja gleich immer noch so ein bisschen. Also, dass er jetzt wirklich in die nächste Saison geht als Trainer. Ich glaube, das ist nicht in Stein gemeißelt. Da wird man sich noch mal 2-3 Mal überlegen, wie man es machen in der nächsten Saison. Und er bezieht dort, glaube ich, auch klar Position, was einfach die Qualität des Kaders anbelangt. Oder?
Ja, aber ich glaube, im FCZ ist man sich aktuell relativ, wirkt es relativ beruhigt. Und relativ ist man relativ in der Kaderplanung unisono. Er ist ja selber in der Transferkommission, wo man eigentlich das Gefühl vermittelt, doch, wir gehen eigentlich zusammen in die nächste Saison. Einfach
weil man nicht absteigt jetzt.
Ja, weil man nicht absteigt. Und man hat immer noch, also man vertraut Hediger immer noch sehr stark. Er hat auch eine extrem gute Bindung zu der Mannschaft. Er trägt die, also die Mannschaft steht hinter ihm. Er hat es mit den Spielern sehr gut. Und ich glaube auch, der Fußball, den er spielen würde, an und für sich, hätte Hand und Fuß. Es ist ja wirklich auch einfach die Frage, wer übt das aus? Und eben beim FCZ hast du halt wirklich auf verschiedensten Positionen, wenn wir bei IB darüber reden, dass es viel umgepflastert worden ist, ist beim FCZ halt eben so. Und es gönnt, wenn im Sommer laufen 7 Verträge aus, etwa 5 von diesen 7 Verträgen sind gegen St. Gallen in der Startaufstellung gestanden. Wenn sie einen Hack, einen Berisha, einen Cavalero, haben sie alle nur für ein halbes Jahr verpflichtet. Die werden vielleicht auch alle wieder gehen. Und es wird dementsprechend wieder 10 Abgänge geben, rund um die 10 Abgänge in diesem Sommer. Ein grosser, nächster grosser Umbruch. Und ich gehe bis jetzt stark davon aus, dass der Dennis Hediger mitmacht.
Ja, ich meine, wenn du die Mannschaft anschaust gegen St. Gallen, also wer hat da fix Qualitäten, um den FCZ weiterzubringen? Ich glaube, da ist mit dem Huber ein Goalie-Talent, der halt jetzt wieder einen Fehler gemacht beim entscheidenden Goal vom Vogt, aber grundsätzlich ein Talent ist. Ich meine, du hast einen Zava,
Im Sommer wird weg sein,
aber wo trotz allem auch trotz seinem gröberen Fall gegen Witzig, der hat eine gewisse Präsenz und du hast den Kenny. Ich meine, die Offensive war eigentlich gestern Ball auf den Kenny und Betten. Dass er irgendetwas Gutes damit macht und beim einzigen Goal macht er etwas sehr Gutes damit, wie er auf den Cavaliero auflegt. Aber viel mehr hast du da nicht. Du kannst eigentlich fast bei jedem anderen Spieler kannst du ein Fragezeichen setzen, ob der genug gut ist für die Ansprüche vom FCZ.
Und auch der Kenny wird im Sommer weg sein, mit grosser Wahrscheinlichkeit. Und dann hast du das Team schon mal zusammen. Also du nennst 3 Leistungsträger, 2 von denen werden weg sein. Und Silas Huber, wenn er so weitermacht, wird der auch nicht 7 Saisons beim FCZ spielen. Der wird jetzt noch 1, 2, wahrscheinlich 3, vielleicht auch 3 gute Saisons machen. Und dann wird er auch wieder gehen. Natürlich, das ist der Natur der Sache geschuldet von einem Superleague-Team. Aber ja, wie du es ansprichst, es geht halt wirklich darum, wer hat die Qualität, also so einen Strukturspieler zu sein, eben so, dass wirklich wo das Team um ihn herum wachsen kann. Das sind beim FCZ aktuell sehr, sehr wenig. Das ist sich der Dennis Hediger auch bewusst, das spricht er auch so an, dass eben das Team jetzt muss, oder die Einzelspieler sich müssen präsentieren in dem April. Und das wird für einige Wechsel sorgen.
Wir haben mit Alessandro Vogt angefangen, wir hören mit Alessandro Vogt auf. Dominik, du hast dich ein paar Mal kritisch geäußert, was die Ausstiegsklausel angeht. Im St. Galler Tagblatt stand jetzt auch, also man hätte offenbar ein bisschen Einblick oder Informationen bekommen, dass es auch keine Weiterverkaufsbeteiligung gibt, wenn er dann von Hoffenheim in eine andere Liga zu einem anderen Club gehen sollte. Und unter dem Aspekt muss man dann schon sagen, also so ziemlich alles falsch gemacht, was man in dem Bereich falsch machen kann bei dem Spieler.
Das Versagen. Also kurz und knapp ein Versagen, es darf dir nicht passieren als Club, der ja eigentlich vorbildlich arbeitet, der keine Mäzen dahinter hat, umso mehr. Und dann hast du mal einen, der so durchstartet und dann machst du so wenig Geld damit, ist ein Versagen.
Ich kann mir es nur erklären damit, dass man das so in dem Ausmaß halt null antizipiert hat, also dass der so eine Entwicklung wird machen. Oder? Ich meine, 2,5 Millionen bekommst du jetzt auch nicht für jeden, 2,5 sind es, glaube ich, oder? Bekommst du jetzt auch nicht für jeden Spieler, ja, der irgendwie jung ist und aus der Super League kommt. Ja, ich sehe es auch wie du, weißt du? Aber ich kann mir es nur so erklären. Ja, weil der ist ja grundsätzlich, muss der Spieler froh sein um seine Chance. Also hat es da wahrscheinlich schon Möglichkeiten gegeben, zumindest, wenn man eine Klausel macht, die höher ansetzt.
Ich gehe mal schwer davon aus, sind es Fehler, die viele andere Clubs auch gemacht haben schon, die bei ihnen einfach nicht aufgedeckt worden sind.
Weil der Spieler gar nie gekommen
ist. Genau, meine, in der FCZ hat auch wahrscheinlich Spieler mit einer Weiterverkaufsbeteiligung hat, oder ein Sibi oder ein Basel. Meine, der hat vor einem Jahr halt noch Erstliga Classic gespielt. Ja, und aber eben, das sind Fehler, das darf nicht passieren, aber es ist, glaube ich, nicht so ein Einzelfall, Politik, wo wirklich muss sagen, das ist das erste Mal und das letzte Mal, wo das passiert.
Aber sie haben letzten Sommer seinen Vertrag verlängert und sie haben ja die Klausel rein da. Also sie haben schon dann etwas in ihm gesehen. Sie haben viel zu wenig in ihm gesehen und ich finde schon, wenn nicht du, wer sonst hat so antizipieren, weil du siehst ja die ganze Zeit.
Da hast du auch recht. Ja. Also jemand anderes kann es nicht besser beurteilen. Weiss man, ob die Klausel nur fürs Ausland gegolten hat? Also nur, wenn ein ausländischer Club kommt?
Ich habe den Vertrag gerade nicht hier auf dem Tisch liegen. Ich kann's nee,
aber
nicht
das, was du von der Sache.
Das weiß
das
man nicht.
Das ist dort nicht gestanden.
Nein.
Okay. Noch schnell, um auf Erfolg zu kommen und auf die Thematik vielleicht auch von den Schweizer Stürmer. Tillmann, wir sind ja vorletzte Woche sind wir ja in Thun beim Alex Frey, beim neuen U21-Nationaltrainer, und haben über die Stürmerproblematik ja geredet, die ja schon seit Jahren köchelt. Oder? Und er, der ja der Schweizer Rekordtorschütze ist, also er sieht schon sehr viel in dem Alessandro Vogt. Und ich finde, jetzt gerade wieder gegen FCZ hat er das halt schon einmal mehr gezeigt. ja, er hat die Verdrängung, aber er hat eben auch die guten Kontakte, die Ballmitnahme, die ist gut und er hat eine gute Schusstechnik. Also in ihm schlummert halt jetzt wirklich ein grosses Stürmertalent und er ist halt wirklich ein echter Stürmer. Noch viel mehr als ein Colotto, den hat ja der Alex Frey auch noch erwähnt, oder ein Botelli, der sich dann nicht mehr aufhört zu treffen. Aber der Vogt ist so wirklich der Mittelstürmer.
Ja, er hat halt auch das Gefühl dafür, wenn, also, dass es manchmal einfach besser ist, mal aufs Goal zu schiessen. Das haben wir jetzt bei dem Goal schön gesehen, als irgendetwas Verrücktes zu probieren. Also der Ball auch eine einfache Weise hat, mit dem haben wir ja auch angefangen, oder mehr oder weniger, muss aufs Goal, dass er reingehen kann. Respektive auch, dass man den Goalie vielleicht mal einlassen kann.
Hast du dir vorgenommen, wenn der Thomas nicht da ist, vielleicht ist jetzt du all Weisheit.
Nur die Einfachen. Thomas sind natürlich viel komplexer und höher anzusiedeln.
Wir haben noch zwei Spiele und ich bin fast ein bisschen schockiert, dass Dominik mich noch nicht darauf hingewiesen hat, dass wir noch gar nicht über den FC Thun geredet haben. Auf jeden Fall, Luzern verliert auswärts bei Servet mit 0-3 und Thun, Dominik, verliert das zweite Spiel in Folge. Das ist auch schon länger nicht mehr vorgekommen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht die große Panik machen, wenn es um FC Thun geht.
Nein, also ich glaube, sie können da jeden Match verlieren und würden auch noch Meister werden. Aber sie werden auch nicht jeden Match verlieren. Sie könnten diesen Match übrigens in Lugano auch gewinnen. Sie haben Pfosten, sie haben Latten, sie haben noch die eine oder die andere Chance. Also der Match kann anders laufen, aber es ist okay, dass es mal nicht für sie ist gelaufen. Aber nein, da machen wir nur Gedanken, um das zu tun.
Was aber auffällt, Loris, Marco Bürki hat gefehlt in den letzten Partien, die sie beide verloren haben. Er hat auch beim Cup gefehlt. Das ist schon das, was wir auch schon gesagt haben, extrem wichtig. Nicht so auffällig als Innenverteidiger, aber als Captain und so, der fehlt dann schon, wenn er nicht dabei ist.
Ja, es sind halt so die verborgenen Helden, oder? Von so Teams. Eben sind die Positionen, die teilweise ein bisschen in der öffentlichkeitswirksamen Rolle ein bisschen undankbar sind, die dann halt ein bisschen mehr bewirken, als man im ersten Moment das Gefühl hat. Es kann teilweise natürlich auch mit Zufälligkeiten zusammenhängen, auch mit den Gegnern. Ja, ob es jetzt gegen FCZ oder Lugano, ja, ob es jetzt gereicht hat, das ist immer noch ein bisschen schwierig. Ob es jetzt, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen mehr Spiele haben, um so eine Struktur rauszulesen aus dem. Aber ich nenne jetzt mal ganz klar verborgene Helden, oder, von dem Team.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie wegen dem ins Wanken kommen. Ich war letzte Woche in Thun und Alte Bürki und der Leonardo Bertone getroffen. Ja, so die zwei Säulen von dieser Mannschaft für einen Beitrag für die Meisterbeilage, wo ich jetzt auch nicht daran zweifle, dass die dann wirklich noch wird erscheinen. Jetzt auch nicht nächstes Wochenende, sondern vielleicht erst im Wochenende nach der Cup-Halbfinals. Aber das habe ich schon beachtlich gefunden, wie die zwei auch in sich innen ruhen. Also weißt, die haben halt auch schon relativ viel erlebt. Die sind jetzt jahrelang durch die Challenge League durch und müssen Sachen anhören, dass sie ja da nur in der zweithöchsten Liga spielen und so. Und die Ruhe jetzt einfach so. Ich glaube, es war auch nicht aufgesetzt gewesen. Also die haben auch noch nicht die möglichen Meisterszenarien im Kopf gehabt. Also die sind wirklich auf ihrem Weg, die nehmen die nächste Aufgabe und ich glaube auch nicht, die sich jetzt irgendwie von dem noch abbringen.
Und auch wann? Wenn dann würden sie jetzt einfach... Ja, dann verlieren sie jetzt halt noch 6 Spiele und werden halt ein bisschen souverän jetzt das letzte Spiel Meister, aber schlussendlich haben sie es gleich verdient.
Das nächste Datum, was wir uns einkringeln können, Dominik hat es gesagt, ist der 25. April, dann könnte es möglich sein. Und ich bin allen noch ein Thun-Fact schuldig, warum das die größte Geschichte im Weltfußball ist. Und aus besagtem Dokument, das ich vor ein paar Wochen erhalten habe, habe ich nochmal reingeguckt in die, ich weiß nicht, 25 Seiten, und habe gesagt, wenn es um so Sensationen geht, wir haben schon in andere Ligen geguckt, auf andere Clubs, aber wir haben noch nicht nach Afrika geguckt. Und Afrika ist der Hotspot für solche Geschichten. Es gibt 37 offizielle Fälle, die man finden kann, wo Aufsteiger Meister geworden sind. Das dann also schon eine Menge. Mein zweiter Lieblingsfall ist im Senegal, ist zwischen 2015 und 2017 ist dreimal hintereinander der Aufsteiger Meister geworden. Und in den 3 Jahren ist er zweimal der Meister, dann aber direkt auch wieder runter in die Liga. Und es sagt schon alles, dass das nur meine Zweitlieblingsgeschichte ist. Meine Lieblingsgeschichte kommt aus Ghana von den Aduana Stars. Die haben in der Saison 2009-2010 zum allerersten Mal in der obersten Liga gespielt, sind direkt Meister geworden. Und das Spektakuläre daran ist, sie haben den Titel, also 30 Spiele ist die Saison lang, sie haben den Titel mit 19 erzielten Toren gewonnen. Ich finde, das ist es durchaus wert, erwähnt zu werden. Es macht es fast ein bisschen spektakulärer als Thun, aber ist natürlich nicht die gleiche Dominanz, weil sie haben es dann punktgleich am letzten Spieltag noch logischerweise mit einem 1-0 über die Runden gerettet.
Und 19 Mal 6 noch, oder was?
Das ist fast noch schlimmer als die italienische Liga, oder?
Also das ist zum Zuschauen sicher ganz toll gewesen. Ja.
Sie haben 19 Tore geschossen, sie haben 15 Mal gewonnen, also dann kannst du dir ausrechnen, dass das die Zahl 1-0 ist. 8 Mal unentschieden, das hat gereicht in dem Jahr. Ja. Trotzdem ist der FC Thun die größte Geschichte im Weltfußball. Und genau darum gehen wir ja am 7. Mai in die Stockhorn Arena und unterhalten uns mit Mauro Lustrinelli. Die dritte Halbzeit wieder auf einer Bühne. Wenn ihr noch Tickets haben wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und bevor wir ganz aufhören, müssen wir noch was besprechen von letzter Woche. Dominik, du warst beim Nationalteam und hast an abends, weil die früh gespielt haben in Oslo, noch ein bisschen die Italiener schauen dürfen. Italien wieder nicht mit dabei, zum dritten Mal die WM verpasst. Kann man sich natürlich schön drüber lustig machen, aber ist auch schade für das ganze Turnier und auch für die Schweizer Gruppe, oder?
Finde ich auch. Also, ich meine, das Turnier mit 48 Teilnehmern, wo man ja schon jetzt muss sagen, oder schon vorher hat müssen sagen, die Gruppenphase, na ja, wie viele Matches gibt es da eigentlich, wo man muss sehen, wo nicht die Schweizer beteiligt sind, ist man schon auf eine sehr, sehr tiefe Zahl gekommen. Und ja, ich meine, jetzt die Schweizer Gruppe, also, das sieht aus wie eine Nations League Gruppe B. B ist schon freundlich, man könnte vielleicht auch fast schon sagen C. Also es ist wirklich, hat eigentlich grundsätzlich nichts mit einer WM zu tun, aber umso mehr müssen die Schweizer einfach weiterkommen als Gruppe Erste. Und die Italiener, ja, ich glaube, eh zumindest hoffen, dass das jetzt vielleicht endgültig der Weckruf ist. Wobei man muss ja schon sagen, also eben, es ist jetzt nicht die erste WM, die man verpasst, sondern die dritte in Folge. Und bis jetzt hat es einfach nicht gefruchtet. Es sind die Strukturen nicht verändert worden. Weil ich meine, Italien, so ein Fußballland wie Italien, eigentlich, hat ja das gleiche Potenzial wie Spanien, oder? Es sind ähnlich viele Einwohner, die Fußballbegeisterung ist gleich gross.
Und der Witz ist ja, man ist noch schnell Europameister geworden.
Das ist jetzt lustig, oder? Dass man zwischendrin immerhin Europameister ist worden. Da kann sich ja wirklich jeder Engländer in Arsch alle beißen. Es ist absolut verdient, dass ja, man einmal mehr wieder in der WM ist.
Man ist viermal Weltmeister und Spanien nur einmal. Also, ich meine, es ist eine Tragödie. Ich persönlich finde es ganz, ganz blöd, dass Italien wieder nicht dabei ist. Aber mein Herz schlägt halt immer ein bisschen für das Quadrazzurra an den grossen Turnier. Und speziell an einer Weltmeisterschaft. Aber ja, warten wir halt noch mal 4 Jahre oder wer weiß wie lange.
Und Loris ist so jung, der kann sich fast gar nicht mehr an Turniere mit Italien erinnern. Für den ist das ein völliger Alltag.
Also meine erste Erinnerung ist da der legendäre Kopfstoß vom Zidane an Materazzi. Und der Rest...
Viel nachher, mehr ist nicht mehr.
Und nachdem haben sie noch einmal gewonnen und dann ist er eigentlich finito gewesen. Ich kenne mich, also ich habe noch ein bisschen italienisch, auch die Serie A ist für mich eigentlich auch mehr Nations League C als irgendetwas anderes.
Aber, das finde ich noch, aber der Anti-Italien-Reflex, der Anti-Serie A-Reflex, der wird irgendwie in Deutschschweiz, geht auch von Generation auf Generation über.
Nein, es ist ja kein Anti-Reflex, aber es ist einfach, es geht ja um den Fußball per se, es geht ja um die Jugendförderung, oder es geht, nachher ist ja, meine, eben, es werden einfach seinen Kopf gerollt, der Verbandspräsident ist gegangen, Gianluigi Buffon ist gegangen, der Trainer Gattuso ist gegangen, dann eine Woche oder nicht mal eine Woche später kommt der Jefferin, UEFA-Chef, der dann sagt, ja, 2030 im Fall, die Stadt, 2032, hey, die Stadt ja im Fall, die sind marode, die müssen
noch ein bisschen aufbereiten. Das Mailand muss überhaupt noch gebaut werden.
Es geht alles in das rein. Ich meine, es sind ja wirklich auch einfach all das, was man gerade ein bisschen darüber lesen kann, ist halt aktuell nicht gerade sehr hilfreich für den italienischen Fußball. Ja, wie viele italienische Clubs jetzt gerade dieses Jahr in der Champions League Viertelfinale sind, ist jetzt halt auch nicht gerade sehr hilfreich.
Ja, aber letztes Jahr war einer im Finale.
Genau, letztes Jahr war einer im Finale, ist mäßig gut gelungen. Es ist halt einfach vieles, was gerade zusammenkommt. Eben. Und sie reden immer von Reformen und die müssen es halt wirklich anstoßen. Und da muss man sich halt das ist auch ein gutes Beispiel, als jeder Club oder jede Nationalmannschaft oder jeder Verband, dass man einfach merkt, man kann sich nicht auf den Erfolg ausruhen.
Hast recht.
Ja, aber der Tag wird kommen und er wird umso schöner, oder Dominik? Wenn dann der italienische Fußball wieder an einer WM nicht unbedingt schön spielt, aber erfolgreich und wer am Schluss das goldige Pokali.
Vielleicht wird es ja nochmal aufgestockt, gell?
Und es ist schade fürs Turnier, aber ich finde auch so, für alles, was 2006 im Spiel gegen Deutschland passiert ist, haben sie es auch ein bisschen verdient. Ja, egal. Wir steigen heute aus mit einem Lied aus dem Jahr 1994. Es ist kurz vor der WM erschienen und es heißt Italia Ancora. Damit danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Montag wieder.
Come si fa poi quando tutto attorno crolla? Dimmi tu come si fa a far scattare la molla, a continuare a lottare, a costruire, a lavorare, senza mai lasciarsi abbattere, senza mai lasciarsi andare. L'Italia ha mille combinazioni, mille storie, mille trasformazioni, mille città da conoscere e da attraversare. Basterebbe così poco però, davvero poco, per imparare ad amarsi, per imparare ad amare.
Col sorriso e con il pianto, con la forza del tuo canto. Yeah.